Wenn ihr euch den Titel anschaut, dann seht ihr, dass da nicht mal mehr ein Fragezeichen dran ist. Ich habe es jetzt hier irgendwie so benannt, Ukraine-Testfall des Gaukismus. Wer gestern schon da war beim Einführungsvortrag, hatte ich ja verwiesen auf das Papier Neue Macht, Neue Verantwortung, was ganz wesentlich die Gauk-Rede Anfang des Jahres, die Reden von van der Leyen, Steinmeier und diesen ganzen mit Werf vorgetragenen Anspruch auf deutsche Weltmachtambitionen vorbereitet hatte. Und es erschien eben vor der Eskalation in der Ukraine. Und wenn man in dieses Papier reinguckt, eben zur regionalen Ausrichtung und Schwerpunktsetzung deutscher Außen-, Sicherheits-, Weltmachtpolitik, dann findet sich eben folgender Satz in diesem Papier. Bei Ländern in unmittelbarer EU-Nachbarschaft, sei es im Osten oder im Süden, ist das Interesse Deutschlands an deren innerer Entwicklung naturgemäß stärker ausgeprägt als im Fall fernerer Staaten. In Europas südlicher und östlicher Nachbarschaft muss die EU als Ordnungsmacht Stabilität und gute regionale Regierungsführung anstreben und dabei nicht nur auf Regierungen zielen, sondern auf Zivilgesellschaften. Hierzu sollten wirtschaftliche, diplomatische und auch sicherheitspolitische Instrumente konsequent eingesetzt werden. Es sind drei wesentliche Elemente eigentlich schon enthalten, die im Prinzip die ganze auch Ukraine-Strategie, aber Osteuropa-Strategie der Bundesregierung anleiten. Erstens, wenn man auch in Afrika und sonst wo rumspringt, die unmittelbaren und der erste prioritäre Raum ist der Nachbarschaftsraum. Zweitens ist, man will da Ordnungsmacht werden, was eigentlich von der Diktion her schon natürlich, es gibt da ja auch andere Staaten, die sich da rumtreiben, die zumindest irgendwie den gleichen Anspruch gegebenenfalls erheben. Und das dritte wesentliche Element ist eben, man geht in einen Verbund von Instrumenten vor, den, das versuchen wir als IMI seit Jahren auch zu betonen, deutscher Imperialismus ist mehr als Militärimperialismus, es ist das Zusammenspiel der verschiedenen zivilen und militärischen Kräfte, die da zur Anwendung gebracht werden. So, und wenn man die deutschen Elitendiskurs dann mal ein bisschen so anschaut, die internationale Politik kam ja auch mehrfach schon vor dieses Wochenende, also das wesentliche Debattenmagazin irgendwie in Deutschland, da wurde dann im Falle der Ukraine und was so deutsche Führungsansprüche anbelangt, relativ schnell Vollzug gemeldet, relativ begeistert, Zitat, und auch im Kontext zur Gaukrede. Besonders die Ukraine-Krise sorgte dafür, dass die Gaukrede am 31. Januar 2014 nicht als singuläres Ereignis, sondern als gedanklicher Unterbau eines neuen Politikansatzes empfunden wurde. Spätestens seit dem EU-Gipfel in Vilnius Ende November 2013 hatte Berlin in enger Abstimmung mit der EU eine Führungsrolle bei der Vermittlung zwischen Russland, der Ukraine und den anderen Ländern in der östlichen Partnerschaft gespielt. Also im Prinzip sozusagen ist die Ukraine-Politik der Bundesregierung der fleischgewordene Gaukismus. Bevor ich darauf und auf die deutsche Rolle nochmal ganz genau versuche einzugehen, was da gelaufen ist, wenn wir natürlich über diesen Konflikt reden, müssen wir zuerst natürlich, die Ukraine ist ein Konflikt zwischen Russland und dem Westen, das ist ja uns allen hier im Raum bekannt und klar. Wenn ich im Folgenden Dinge darstelle, in der ich den Westen eindeutig in der aggressiven Phase empfinde, dann heißt es nicht, um das auch zu betonen, weil wir die Debatte ja immer wieder führen, das heißt nicht, dass ich aus Russland das Land, wo Milch und Honig fließt, mache. Aber, und ich denke durchaus, dass man Kritik da anbringen kann an verschiedenen Aspekten der russischen Regierung und der aktuellen russischen Politik, aber ich sehe eindeutig den Westen als Auslöser dieser Krise und als Auslöser einer Eskalationsspirale, in die wir nun eben geraten sind. Im Augenblick wird in den Medien ja viel von dem Kalten Krieg 2.0, dem neuen Kalten Krieg etc. geredet. Wenn man mal russische Vertreter fragt, dann sind die der Auffassung, dass dieser Kalte Krieg eigentlich nie aufgehört hat. Bekannt ist ja, und Gorbatschow hat es ja jetzt, indem er die Einheitsfeiern ein bisschen besudelt hatte, nochmal eindeutig betont, dass 1990 es ein unverbrüchliches, leider nicht schriftliches, sondern nur mündliches Versprechen gab, im Austausch für die NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschlands die NATO nicht nach Osten zu erweitern. Und wir wissen alle, was schlussendlich passiert ist. 1993 übrigens der allererste hochrangige Vertreter war der damalige Verteidigungsminister Rühe, der jetzt die Parlamentsbeteiligung abtakelt, der als allererster eine NATO-Osterweiterung ins Spiel gebracht hat, also eine relativ kurze Zeit nach dieser Zusage. 1994 dann schon die Auflage des Programms Partnerschaft für den Frieden, ein Heranführungsprogramm, vor allem für osteuropäische Staaten an die NATO. 1999 der NATO-Angriffskrieg gegen Russland und dann eben der Vollzug der Osterweiterung um drei osteuropäische Staaten und damit klarer Bruch dieser Zusage. Ab 2000 dann Intensivierung dieser Pläne, eine Raketenabwehr, nun eine NATO-Raketenabwehr aufzubauen, scheinbar gegen den Iran, wobei selbst irgendwie die meisten amerikanischen Militärs sagen, das ist Quatsch, das ist gegen Russlands Zweitschlagfähigkeit gerichtet. 2002 der Beschluss, nochmal eine NATO-Osterweiterung, diesmal unter anderem um die baltischen Staaten durchzuführen. Und ab 2003 dann setzten die sogenannten bunten Revolutionen ein, also vom Westen massiv geförderte Umstürze, zuerst in Georgien 2003, dann in der Ukraine 2004 und in Kirgisien 2005, wo pro-russische durch pro-westliche Machthaber ersetzt wurden. So, das alles hat in Russland natürlich zu einer relativ, irgendwann mal zu einer kritischen Masse geführt, wo gesagt wurde, so geht das nicht weiter. Der Westen wurde zunehmend als feindlicher Akteur wahrgenommen und da übrigens auch die Europäische Union und Deutschland. Das hat sich in den Jahren, wo das sich aufgetürmt hatte, gewandelt. Deutlichstes Signal war dann die Sicherheitskonferenz 2007, als Putin eine Brandrede gegen die Expansionspolitik des Westens hielt. Dann erster Kulminationspunkt, der georgische Angriffskrieg gegen Südossetien, den Russland recht hart militärisch beantwortete. Was ein relativ klares Zeichen, auch ein Versuch, denke ich, auf russischer Seite war, zu sagen, hier ist jetzt endgültig eine Grenze für uns erreicht. Dann 2009 die russische Entscheidung, die sogenannte Zollunion zu gründen. Also ein Wirtschaftszusammenschluss aus Russland, Weißrussland und Kasachstan, der sich jetzt zunehmend, 2013 hat Armenien angekündigt, dieser Zollunion beitreten zu wollen und von dem zumindest versucht wird, ihn, diese Zollunion ein Stück weit und sukzessive als Gegenspieler der EU zu etablieren, was auch zum Beispiel darin zum Ausdruck tritt, dass kürzlich ein Vertrag unterzeichnet wurde, dass diese Zollunion 2015 in eine Eurasische Wirtschaftsunion umbenannt wird, was eigentlich von der Symbolik her natürlich auch klar so auf so ein Anti-EU-Konzept hindeutet. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist relativ unübersehbar, dass man in diesem Zusammenhang milde formuliert von sich verschärfenden Konflikten und Blocktendenzen zwischen Westen und Russland sprechen kann. Und wenn wir in diesem Zusammenhang über die Ukraine reden und über geopolitische Fantasien, dann ist es so, dass in der Frage der Auseinandersetzung zwischen Russland und dem Westen die Ukraine als das geopolitische Filetstück gilt. Die immer noch beste Quelle eigentlich für das Verständnis westlicher und vor allem natürlich auch amerikanischer Geopolitik ist immer noch Zbigniew Brzezinski vom Jahr 1997, der ehemalige Berater von Jimmy Carter und eigentlich der amerikanische Geopolitiker. Der hat bezüglich der Bedeutung der Ukraine im Zusammenhang dieses ganzen Konfliktes eben 1997 schon Folgendes geschrieben. Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiger Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr. Am wichtigsten ist allerdings die Ukraine, da die EU und die NATO sich nach Osten ausdehnen. Wird die Ukraine schließlich vor der Wahl stehen, ob sie Teil einer dieser Organisationen werden möchte. Obwohl dies Zeit brauchen wird, kann der Westen schon jetzt das Jahrzehnt zwischen 2005 und 2015 als Zeitrahmen für eine sukzessive Eingliederung der Ukraine ins Auge fassen. Zynisch gesagt, man hinkt etwas dem Zeitplan hinterher. Aber daraus wird schon relativ klar, die Ukraine ist unter den Ländern, die jetzt nicht klarer zu einem Block assoziiert sind, mit Abstand der wichtigste Akteur da drin. Das wird auch offen so formuliert, wird übrigens auch von russischer Seite so offen formuliert, wo auch zum Teil ganz offen machtpolitische Programme aufgelegt wurden, die Ukraine in die Zollunion reinzuholen. Also es ist also durchaus so, dass beide Akteure da ringen. Den entscheidenden Punkt, wenn ich jetzt auf die Rolle der EU und Deutschlands eingehe, ist, dass dieser ganze Konflikt sich ja entzündet hat an der Weigerung der damaligen Janukowitsch-Regierung im November 2013, das sogenannte Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine zu unterzeichnen. Und die Bedeutung dieses Assoziationsabkommens wird schon deswegen ersichtlich, von dem, was ich gerade gesagt habe, weil eine Unterzeichnung dieses Assoziationsabkommens es unmöglich macht, der Zollunion beizutreten und umgekehrt. Das heißt, die Entscheidung der Ukraine, das Assoziationsabkommen zu unterschreiben oder nicht, ist fast gleichbedeutend, zumindest wenn man es unterschreibt, mit dem Beitritt zum westlichen Block. Das ist eigentlich die Krux an dieser Auseinandersetzung, warum die so hart geführt wird. Da geht es nicht in erster Instanz um wirtschaftliche Interessen, sondern um die Frage, ob du dieses geopolitische Filetstück in eine westliche Einflusssphäre reinbekommst. Und vor dem Hintergrund müssen wir eigentlich auch diese EU-Expansionspläne ein bisschen betrachten, wie sie sich dargestellt haben und über die die Ukraine sukzessive versucht wurde, in diesen westlichen EU-Block zu integrieren. Ich habe vorhin eben Bezug genommen, deutsche und europäische Politik konzentriert sich einmal irgendwie in der südlichen und östlichen Nachbarschaft darauf, Ordnungsmacht werden zu wollen. Der Elitendiskurs hat 1990 eigentlich schon angefangen, wenn wir aufsteigen wollen als EU, und für Deutschland ist es nun mal der Umweg über die EU, Weltmacht werden zu können, dann ist es unerlässlich, dass wir unsere Einflusssphäre in den Nachbarschaftsraum ausweiten, also eine größere territoriale Gesamtheit entwickeln. Das funktionierte zuerst auf einem Wege der formalen Erweiterung. Ich muss ein bisschen ausholen, wie dieser Expansionsprozess kam, sonst wird auch diese ganze Politik gegenüber der Ukraine nicht ganz klar, glaube ich. Die formelle Erweiterung wurde im Prinzip 1993, also schon sehr früh nach Ende der Blockkonfrontation, auf den Weg gebracht, die sogenannten Kopenhagener Kriterien, und mündete eben 2004 in die Aufnahme von 10 neuen, hauptsächlich osteuropäischen Ländern. 2007 nochmal Aufnahme von Rumänien und Bulgarien, und dann ist lang relativ wenig mehr passiert, außer Kroatien 2013, und das hat seine Gründe. Wirtschaftlich war es so, dass diese Erweiterungsrunde komplett anders verlief als vorher die Erweiterungsrunden. Wenn man zum Beispiel an Großbritannien oder sowas denkt, da hat man hart verhandelt, Ausnahmen, man wollte Großbritannien drin haben. Den osteuropäischen Staaten hat man sehr, sehr harte Verhandlungen oder Auflagen diktiert. Öffnung der Wirtschaft, Verschleuderung der Staatsbetriebe, Investitionen mussten reingelassen werden. Der freie und faire Wettbewerb musste gewährleistet werden, bevor man in die Europäische Union aufgenommen werden durfte. Ein freier und fairer Wettbewerb zwischen Unternehmen, die einfach irgendwie nicht konkurrenzfähig sind natürlich oder gewesen waren, mit westeuropäischen Konzernen, die auf einer ganz anderen Produktivitätsebene natürlich lagen. Das waren also alles die Vorbedingungen, dass man da rein durfte. Kann man sich fragen, warum haben das die Staaten da in Osteuropa mitgemacht? Gab es mehrere Gründe, aber einer war seinerzeit eben, dass man sich erhofft hatte, über den Beitritt in die Europäische Union dann eben Mitspracherechte natürlich zu bekommen, um diese schmerzhaften Zugeständnisse so Schritt für Schritt auch wieder rückgängig machen zu können. Und darüber waren sich natürlich auch die Großmächte der EU einig, und deswegen wurde Sorge getragen, dies zu verhindern. Das ist die zweite wesentliche Geschichte hinter dieser Osterweiterung. Nämlich, dass schon mit dem EU-Verfassungsvertrag 2003, also vor Beginn der EU-Osterweiterung oder dem Vollzug, eine komplett neue Stimmgewichtung im wichtigsten EU-Gremium, dem Rat der Außen-, Rat der Staats- und Regierungschefs, eingenordet wurde. Und diese neue Stimmverteilung hat zur Folge, dass die bevölkerungsreichen Staaten in der EU, und das sind durch Zufall auch die Großmächte, massivst an Einfluss gewinnen. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, ich erkläre es aber auch gleich, das bedeutet, schlussendlich in Kraft getreten mit dem Vertrag von Lissabon dann eben, dass Deutschland sein Stimmgewicht von 8,4% auf 16,5% in diesem Gremium verdoppelt. Frankreich von 8,4% auf 12,9%, Großbritannien gewinnt substanziell dazu, Italien noch. Im Umkehrschluss heißt es, wenn sich diese vier Länder einig sind, dann haben sie eigentlich im Prinzip schon alle Optionen in der Europäischen Union durchzuregieren, und die Möglichkeit der kleineren Länder Einfluss auf diese Politik zu nehmen, sinkt massiv ab. Das ist eigentlich diese Geschichte, die wir zum Teil irgendwie anfangs bei diesem EU-Verfassungsvertrag zu wenig beachtet haben. Diese neue Stimmregelung war nach einer Übergangsregelung, ist jetzt seit dem 1. November 2014 in Kraft. Man wird jetzt abwarten müssen, eigentlich, wie sich das einspielt und was da passiert. Aber es ist natürlich klar, dass hier eine komplett neue Hierarchie eingezogen wurde. Und übrigens, wenn man an den Gründungszweck der Europäischen Union denkt, dass Deutschland nie wieder eine privilegierte Stellung haben darf, dann ist das ja irgendwie jetzt natürlich genau das Gegenteil. Es klappert ein bisschen, aber ich weiß nicht genau, was ich dagegen tun soll. Das war also aus Sicht der Großmächte und vor allem aus Sicht Deutschlands ein extrem erfolgreiches Projekt. Aber es setzten dann gleich Diskussionen ein nach Vollzug der Osterweiterung, das kann jetzt nicht das Ende sein, wir müssen sozusagen die nächste Expansionsphase einläuten. Und es setzten gleich Diskussionen ein, das können wir nicht mehr über eine Erweiterung machen. So, die Debatte setzte ein, wir können diesen nächsten Expansionsprozess unmöglich über eine formelle Erweiterung machen, aus dem einfachen Grund. Diese Neuverteilung der Stimmgewichtung war unter schwersten Drohungen mühsamen irgendwie Auseinandersetzungen den kleineren und mittleren Ländern aufgenötigt worden. Es ist unmöglich, dieses Paket nochmal aufzuschnüren. Wenn du unter der neuen Arithmetik aber neue Länder reinnimmst, insbesondere bevölkerungsreiche Länder, dann sinkt natürlich der machtpolitische Anteil, den sich Deutschland hier gesichert hat, wieder rapide ab. Man denke mal an ein Land wie die Türkei. Wenn die Bevölkerung viel stärker eingepreist wird in die Rechnung und die Türkei hat bald mehr Einwohner als Deutschland, wir können uns über den Rassismus in Teilen der Konservativen irgendwie sicher sein, was die Türkei anbelangt, aber die machtpolitischen Gründe, dass man sicherlich nicht will, dass die Türkei die meisten Stimmen in der EU hat, das scheint mir der eigentliche Grund, warum man so eine Erweiterungsrunde nicht mehr machen will und wird. Auch die Ukraine mit 45 Millionen Einwohnern würde substanziell sozusagen hier irgendwie Veränderungen herbeiführen. Das ist eigentlich die Geschichte. Das heißt, es gab die Suche nach einem anderen Modus. Und dieser andere Modus war die sogenannte europäische Nachbarschaftspolitik. Die wurde 2004 auf den Weg gebracht und erstreckt sich jetzt eben um die 16 Nachbarländer südlich und östlich der Europäischen Union. Diese europäische Nachbarschaftspolitik zielt im Wesentlichen auf exakt dasselbe ab wie die EU-Osterweiterung. Also neoliberale Umgestaltung dieser Länder, Einbeziehung, feste Integration in den europäischen Binnenmarkt, in eine großeuropäische imperiale Wirtschaftszone, hat nur einen entscheidenden Unterschied im Prinzip. Es gibt keine Beitrittsperspektive. Jetzt kann man sich fragen, warum machen die das denn? Der Topf der Europäischen Union zur Finanzierung dieser Nachbarschaftspolitik, der wichtigste, der ist sehr üppig gefüllt. Zwischen 2007 und 2013 war das allein das Nachbarschaftsinstrument mit 13,5 Milliarden Euro gefüllt. Davon kann man sich sehr, sehr viele Programme leisten in diesen Nachbarländern. Bürokratien aufbauen, Zivilgesellschaften aufbauen, etc. pp. Für 2014 bis 2020 ist der Topf mit 15,5 Milliarden gefüllt. Wenn man sich anschaut, wie das Wohlstandsniveau in diesen Ländern ist, dann hat man schon einigermaßen den Eindruck, dass das recht üppig ist. Wesentlich dabei ist, der neoliberale Umbau, die Integration in den Binnenmarkt etc. wird über ein Rahmenabkommen ausgehandelt, das sich das Assoziationsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem jeweiligen Nachbarland nennt. Hier kommen wir jetzt dann eben auf die Ukraine wieder. Das Assoziationsabkommen zwischen der Ukraine und der Europäischen Union wurde aller Wahrscheinlichkeit nach 2007 begonnen, in die Verhandlungen zu gehen. Und es soll 2012 unterschriftsreif vorgelegen haben, das kann ich nicht überprüfen, weil bis vor wenigen Monaten gab es das nur in Fragmenten in Englisch, auf Ukrainisch überhaupt nicht. Seit kurzem ist es aber auf Deutsch verfügbar, auch in dem Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Der Hauptteil hat 180 Seiten dieses Dingens und dann kommt das typische EU-Ding, dann folgen 2000 Seiten Protokolle und Anhänge, wo es dann wirklich interessant und mühsam wird. Unterzeichnet wurde das am Schluss zwischen Ukraine und EU am 27. Juni. Wir mal versuchen, die aus meiner Sicht absolut wesentlichsten Elemente jetzt erstmal im Wirtschaftsbereich dieses Abkommens kurz darzustellen. Überbordendes Ziel, und es leitet eigentlich alles an, ist die Schaffung einer Freihandelszone zwischen Europäischer Union und Ukraine innerhalb von 10 Jahren. Das lese ich jetzt nicht vor. Zweitens, das bedingt natürlich die Beseitigung aller Schutzzölle. Das heißt, die Ukraine verliert die Möglichkeit, ihre nicht konkurrenzfähige, muss man einfach so klar sagen, Wirtschaft vor westlichen oder westeuropäischen Produkten abzusichern, indem man über Schutzzölle Produkte aus Westeuropa teurer machen könnte. Das wird verboten, um euch einen Eindruck aber zu liefern, wie sowas irgendwie wörtlich dann in so einem Dingens heißt. Jede Vertragspartei senkt oder beseitigt Zölle auf Ursprungswaren der anderen Vertragspartei im Einklang mit den Stufenplänen im Anhang 1a dieses Abkommens. Ja, dann versucht man den Anhang 1a dieses Abkommens zu finden und ist mit verstörenden 1500 Seiten Protokollen irgendwie konfrontiert, wo die Zollsätze für jeden Klodeckel, Schnuller und irgendwas festgelegt sind. Im Ergebnis hat es aber zur Folge, dass die Ukraine 99,1% ihrer Zölle absenkt und die Europäische Union 98,1%, um den freien und fairen Wettbewerb, wie es so schön heißt, sicherzustellen, der natürlich nicht frei und nicht fair ist, weil die Ukraine nicht konkurrenzfähig ist. Dritter wesentlicher Aspekt, es gibt auch die Möglichkeit, die einheimische Wirtschaft über sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse zu schützen, indem man sagt, ja, es dürfen VW-Käfer rein, aber nur 1000 zum Beispiel. Das ist auch eine Möglichkeit, die einheimischen Unternehmen zu schützen, deswegen wird es auch verboten. Ich zitiere jetzt irgendwie nicht aus diesen Dingen irgendwie komplett raus. Dann ein Punkt, den ich am Anfang nicht ganz verstanden habe, welche Tragweite der hat, ist die Einführung gemeinsamer Produktions- und Zertifikationsstandards. Und wenn man dann schaut, dann sind es europäische Produktions- und Zertifikationsstandards. Das heißt, dass in dem freien und fairen Wettbewerb ukrainische Unternehmen überhaupt in der EU verkaufen dürfen, müssen sie alle deutschen umweltrechtlichen, Behindertennormen etc. Ich bin ein sehr großer Fan davon. Aber es ist natürlich absolut klar, dass die Ukraine und die Unternehmen dort überhaupt keine Chance haben, die Investitionsleistung zu erbringen, um ihre Waren auf dem europäischen Markt überhaupt verkaufen zu können. Das ist eine Art von nicht-tarifärem Handelshemmnis, was man natürlich da gegenüber der Ukraine erhoben hat. Da macht man natürlich Ausnahmen in speziellen Bereichen, wo man es sinnvoll findet, und in allen anderen bleibt irgendwie darüber einfach der Laden zu. Und letzter Punkt ist die Abschaffung von Kapitalverkehrskontrollen. Also es kann natürlich dann beliebig investiert werden in der Ukraine. Und aber auch die Repatriierung, die sogenannte, also Gewinne aus dem Ukraine-Geschäft, können relativ beliebig wieder aus dem Land transferiert werden. Das sind also sozusagen, das ist das Paket, was man da geschnürt hat. Ich erspare es jetzt mir und euch, eine ganze Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern irgendwie und Einschätzungen bis hin zu Germany Trade and Invest, also der deutschen Außenwirtschaftsagentur zu bringen, die zu dem Ergebnis kamen, dass das für die Ukraine einfach wirtschaftlich nicht besonders von Vorteil ist. Und das mal irgendwie so ganz, ganz harmlos zu formulieren. Ein letzter wesentlicher Aspekt von diesem Abkommen klang gestern schon in der Anstalt an, eben auch, ich habe mir ein Assoziationsabkommen von den ganzen Reifenländern über die Jahre angeschaut. Es ist relativ ungewöhnlich, wie detailliert eigentlich die Passagen zur Außen- und Sicherheitspolitik da drin sind. Also es ist durchaus angedacht da drin, eine stärkere Integration in die sogenannte GSVP, also die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, über dieses Papier anzuleiten, zu fördern, bis hin zu einer viel stärkeren Beteiligung der Ukraine an Militärmaßnahmen. Innerhalb eines einer Zuspitzung von Konflikten zwischen Russland und Westen um einzelne Länder in der Region ist natürlich gerade so eine militärische Integration, kann man sich vorstellen, wie das natürlich in Russland auch wahrgenommen wird. Summa summarum, auch der Janukowitsch-Regierung war es eigentlich so ab Ende 2012 zunehmend gedämmert, dass das womöglich nicht die beste Idee ist, dieses Ding zu unterschreiben, dieses Assoziationsabkommen. Übrigens aus durchaus absolut egoistischen Gründen. Die hätten zum Beispiel die meisten öffentlichen Aufträge, die man sich an die eigene Clique immer zugeschanzt hatte. Ich bin nicht unbedingt ein Freund dieser Regierung, um es auch klar zu sagen. Die hätten sie EU-weit ausschreiben müssen und sicherlich selber nicht mehr sich zuschanzen können. Das war ein Motiv davon, warum man da in die Kritik ging. Der andere war aber, dass man wirklich auch Schutzmaßnahmen für die Einheimische, vor allem die Schwerindustrie, in das Abkommen reinverhandeln wollte. Und die Europäische Union hat das gemacht, was sie immer macht. Sie hat gesagt, nee, machen wir einfach nicht. Ihr habt diktiert bekommen, was abzustimmen ist, und danach habt ihr jetzt zu verfahren. Dann kam auch noch aufgrund der grotesken Misswirtschaft, die die Janukowitsch-Regierung ja selber auch mit zu verantworten hatte, musste man sich an den IWF wenden oder wendet man sich an den IWF und hat um einen 15-Milliarden-Kredit Herbst 2013 angefragt, und der IWF hat auch das gemacht, was er immer gemacht hat, gemeint, ja, machen wir, aber Subventionen abbauen, Beamten entlassen, Energiepreise erhöhen für die irgendwie ärmeren Bevölkerungsschichten und. Und in der Situation kam dann auch noch Russland, hat irgendwie gemeint, ja, wir kaufen 15 Milliarden Staatsanleihen von euch auf und erlassen euch 3 Milliarden auf die Gasrechnung. Und in der Situation war es aus verschiedensten Gründen und sicherlich nicht alle hehr und edel, aber absolut nachvollziehbar, dass die Janukowitsch-Regierung gesagt hat, dieses Assoziationsabkommen verbunkern wird. Und das war die Entscheidung, die im November 2013 gefallen war. Und der Punkt darin ist, dass es eine geopolitische Entscheidung war, die weit über diese handelspolitischen Fragen rausgehen, sondern es war tatsächlich eigentlich eine Absage der Integration in diese imperiale Großfantasie EU. Und das hat natürlich einigen Leuten überhaupt nicht gepasst, unter anderem der Bundesregierung. Das ist jetzt zwar aus der Bild-Zeitung, aber unmittelbar nach der Entscheidung, Janukowitsch und seiner Regierung dieses Ding auf Eis zu legen, das Assoziationsabkommen, hat dann zum Beispiel der Spiegel geschrieben, die Tür für die Ukraine bleibt offen, betonte Merkel nach der Pleite mehrfach. Man sei weiterhin gesprächsbereit. Das klingt nach mühsamer Gesichtswahrung, wie sie nach Niederlagen üblich ist. Aber es heißt auch, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und die Kanzlerin will vor der nächsten Runde eine neue Figur ins Spiel bringen, Vitali Klitschko. Jetzt eben ein paar Worte zur deutschen Rolle in der Ukraine, in der Anbahnung des Konflikts, in der in Anführungszeichen Bearbeitung, in der Eskalation. Die SPD ist da wirklich irgendwie bei Fuß etc. pp., aber ich glaube, dass es sich lohnt, irgendwie mal hervorzuheben, welche Rolle die Konrad-Adenauer-Stiftung da gespielt hat, als CDU-Parteistiftung. Wes Geistes Kind man da zum Teil in die Büroleitung in Kiew jeweils übertragen hat, zeigt sich aus einem Zitat von Andreas Umland. Andreas Umland war ja langjähriger Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew. Ich will ihn mal zitieren. 2013, also noch während sich die Proteste gerade angebahnt hatten, auch wieder in der internationalen Politik. Also Kastenleiter Andreas Umland. Bis vor kurzem schien die EU ignoriert zu haben, dass sich Moskau gegen eine Integration der Ukraine wehren könnte. Eine solche Blauäugigkeit gegenüber den außenpolitischen Interessen des Kremls hat Tradition. Nun stehen sie vor der Entscheidung als die Ukrainer. Gehört ihr Land zum westlich geprägten Europa oder ist es Teil einer russisch geprägten eurasischen Zivilisation? Mit der Annäherung der Ukraine an die EU würde sich nicht nur die Reichweite europäischer Werte und Institutionen um hunderte Kilometer den Osten ausdehnen, Russland müsste sich mit der Heranführung der Ukraine an die EU endgültig von seinen neoimperialen Träumen verabschieden. Zweiter Teil ist noch spannender. Die Ukraine hat deshalb nicht nur als solche für die EU eine große Bedeutung, sie könnte für den Westen insgesamt zum Tor für eine schrittweise Demokratisierung des riesigen, vormals sowjetischen Territoriums im nördlichen Eurasien werden. Deutschland sollte es schon aus historischen Gründen nicht an Beherztheit, Prinzipienfestigkeit und Weitsicht in seiner künftigen Ukraine-Politik fehlen lassen. Wenn man das in der Anstalt vorlesen würde, würde es auch jeder glauben, dass es ein Witz ist. Ne? Also, dass man in dem wichtigsten deutschen, aber das ist wirklich kein Spaß, dass man in dem wichtigsten deutschen Elitenjournal, der hat es nicht so gemeint, wie er es da schreibt, aber so eine historische Selbstvergessenheit an den Tag legen kann, was deutsche Soldaten in dieser Region angerichtet haben, das finde ich schon ein atemberaubendes Stück irgendwie. Der Typ war kein Ausreißer, der Nachfolger von Andreas Umland, der übrigens gerade irgendwie in deutschen Medien ja immer als der führende Ukraine-Experte zirkuliert. Der Nachfolger als Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung war ein Herr namens Nico Lange. Der wurde 2010 von der Janukowitsch-Regierung vom Fleck weg wegen Subversionstätigkeiten verhaftet. Das fand die FAZ überhaupt nicht nachvollziehbar. FAZ, Juli 2010, Nico Lange, Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Ukraine, wurde unversehens auf dem Kiewer Flughafen, kann ich nicht aussprechen, verhaftet. Lange ist ein profilierter Kritiker der neuen ukrainischen Führung unter dem russlandfreundlichen Präsidenten Janukowitsch. Er hatte versucht, die zersplitterte westlich orientierte Opposition an einen Tisch zu bringen. Eine für die Konrad-Adenauer-Stiftung natürliche Aufgabe, da mehrere Parteien dieses Spektrums, etwa die Gruppierungen der früheren orangenfarbenen Revolutionsführerin Julia Timoschenko und Viktor Juschenko der Europäischen Volkspartei, zu der auch die deutschen Unionsparteien gehören, als Beobachter verbunden sind. Wenn man mal ein bisschen tiefer dann noch geht und eigentlich so über die Kass-Geschichten raus, aus dem berühmten Victoria Nuland irgendwie Zitat, weiß man ja, dass die USA etwa 5 Milliarden in die Ukraine gepumpt haben, um Demokratie und Menschenrechte und was weiß ich was zu fördern. Die EU hat sich aber auch nicht lumpen lassen. Allein aus dem europäischen Nachbarschaftsinstrument zwischen 2007 und 2013 ist 1 Milliarde in die Ukraine geflossen. Das war hauptsächlich für Gelder, um den ukrainischen Beamtenapparat in die Lage zu versetzen, das Assoziationsabkommen in nationale Gesetzgebung zu implementieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach, deswegen schreibt man es denen. Es war aber auch eben durchaus, da waren zivilgesellschaftliche Programme dabei. Ich will da auch gar nicht jedes einzelne Programm verteufeln. Aber was relativ klar ist, ist, dass große Teile der, und im EU-Bereich waren es hunderte von Millionen in zivilgesellschaftliche Gruppen, ohne dass man übrigens rauskriegen würde, wie hoch das genau ist, weil das ist absolut kryptisch, dass man damit versucht hatte, über den Rubrum der Zivilgesellschaft eine Pro-Assoziationsgruppe aufzubauen. Das ist jetzt eine steile These, aber um die zu belegen, ein Beispiel. Ich habe mir sehr schwer getan, wirklich Programme vom Auswärtigen Amt zu finden. Es wird einfach nicht aufgelistet, was die wirklich konkret gemacht haben. Zumindest bin ich da schnell an Grenzen gestoßen. Ich habe aber gefunden Artikel in Ukraine-Analysen, finanziert vom BMZ und dem Wirtschaftsministerium, zur Tätigkeit Deutschlands und der EU beim Aufbau der Zivilgesellschaft in der Ukraine. Den fand ich ganz interessant, weil es uns eben auch einen Eindruck gibt von diesem soften Imperialismus. Zitat aus diesem Artikel. Die EU dient der ukrainischen Zivilgesellschaft als Orientierungspunkt und Bezugsrahmen. Die Gruppe Wir sind Europäer ist dafür ein interessantes Beispiel. Dieser inoffizielle Zusammenschluss umfasst junge Berufsanfänger aus unterschiedlichen Disziplinen, die auf Facebook verschiedene Themen mit EU-Bezug diskutieren und von Zeit zu Zeit öffentliche Anfragen starten und Aktionen durchführen. Als die Verhandlungen über ein Assoziationsabkommen zwischen der EU und der Ukraine im Jahr 2011 in eine Sackgasse gerieten und das Abkommen wegen bestehender Demokratiedefizite nicht unterzeichnet werden konnte, setzten mehr und mehr NGOs, Nichtregierungsorganisationen, ihre Kapazitäten dafür ein, dass die Ukraine diese wichtige Chance nicht endgültig verpasst. Zwar geschieht dies bisher meist in Form öffentlicher Anfragen, doch die Anzeichen häufen sich, dass sich eine Form systematischeren Drucks auf politische Entscheidungsträger entwickelt. Auch das war gewissermaßen natürlich prophetisch. Ich will nicht jedes zivilgesellschaftliche Programm oder was da aufgelegt wird verdammen, aber man sollte sich keine Illusionen hingeben, dass Deutschland keine, im Regelfall nicht aus purem Menschenfreundlichkeit irgendwelche Programme unter dem zivilgesellschaftlichen Rubrum finanziert. Es gibt von der Bundeszentrale für politische Bildung, letzte Bemerkung zu dem Blog, gab es so eine Übersicht über die Tätigkeit von EU und Deutschland im Bereich des Aufbaus der Zivilgesellschaft, und da wurde relativ lapidar festgestellt, naja, es sei nicht zu verleugnen, dass sich die Nichtregierungsorganisationen in der Ukraine sukzessive den politischen Positionen der Geldgeber angenähert hätten. Noch lästiger wurde dann eine zweite Halbzeit, und teilweise sind sie auch nur deswegen gegründet worden. Also das ist tatsächlich ein Problem, wo man wirklich auf dieser Ebene überlegen muss. Damit wurde natürlich auch eine kritische Masse geschaffen, um bei Ablehnung oder auf Eislegung im November 2013 das Assoziationsabkommen schnell am Start zu sein. Um auch dies klar zu sagen, ich halte die Proteste absolut für gerechtfertigt. Es gab sicherlich Leute, die hatten absolut begründetes Interesse daran, die Schnauze voll zu haben von dieser Oligarchenherrschaft etc., dass die Maidan-Proteste durchaus einen progressiven Kern hatten. Aber, und auch das muss man klar sagen, wie in anderen Konflikten auch, die wurden unglaublich schnell gekapert. Das ist ja ein Phänomen, was wir nicht nur irgendwie, also nicht jeder, der irgendwie auf die Straße geht, ist ein westlicher Agent. Das ist so einfach. Aber was der Westen schafft, ist, diese Proteste zu usurpieren, schlicht und ergreifend. Und auch das ist wiederum auf dem Maidan schlichtweg passiert. Übrigens finanziert wurden nach Ausbruch der Proteste über das sogenannte, das kennen vielleicht nicht alle, das neue European Endowment for Democracy. Das hat man jetzt neu aufgelegt. Der Namensgeber ist ja schon relativ lustig. Es ist eine klare Analogie an das National Endowment for Democracy der USA. Das wird eigentlich gar nicht mal mehr bestritten, dass da unter Demokratiemantel Subversion betrieben wird. Und aus diesem European Endowment for Democracy ist das letztens bekannt geworden, wurden viele Anschubfinanzierungen auf dem Maidan finanziert. Unter anderem SOS-Maidan, Telefonanrufe, Infrastruktur und so weiter und so fort. Was aber dann passiert ist bei den Maidan-Protesten, ist, dass die Führung dieser Proteste ein Dreierbündnis übernommen hat. Ein Dreierparteienbündnis, relativ bekanntes, bestand einmal aus Svoboda, also einer ja nicht mal neofaschistischen, eigentlich einer faschistischen Partei, unter Führung von Oleg Tanjuk. Die zweite Partei war die Timoschenko-Partei, die Vaterlandspartei. In meiner Wahrnehmung eher ein Klient der USA, wenn man irgendwie das so einordnet. Und die dritte Partei im Bunde war UDA, auf Deutsch Schlag. Und das ist eben die Partei des ehemaligen Boxweltmeisters Vitali Klitschko. Und wenn wir über die deutsche Rolle in der Ukraine sprechen, dann muss man sich eben klar machen, UDA ist ein Geschöpf der Konrad-Adenauer-Stiftung. Es gibt Aussagen eines CDU-Politikers, Werner Jostmeier, der meint, die Konrad-Adenauer-Stiftung hätte Klitschko angewiesen, UDA als christlich-konservative Partei in der Ukraine zu gründen. Als das so ein bisschen kritisiert wurde, irgendwie hat dann die Konrad-Adenauer-Stiftung gesagt, nee, so war das nicht. Klitschko kam zu uns, hat gemeint, finanziert mir mal den Aufbau. Das haben wir dann gemacht. Also so oder so. Es ist relativ klar, dass kein Stein bei UDA umfiel, ohne dass die Konrad-Adenauer-Stiftung da ein Platzit gibt. Ich glaube, so weit kann man gehen. Finanziert wurde UDA weiter vor allem noch von der Europäischen Volkspartei. Das ist der konservative Zusammenschluss in die Fraktion auf EU-Ebene. Und hier war ein Mann relativ umtriebig, Elmar Brok. Elmar Brok ist der Chef des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments. Auf den Artikel bin ich übrigens auf diesen Bildartikel von Matthias Rude aufmerksam geworden. weil der Bildartikel das relativ gut zusammenfasst, also Brok, wie übrigens viele andere deutsche Politiker, also Westerwelle war da, etc. pp. Also es wurde natürlich, die Proteste wurden, die ja auf den Schutz eines legalen Präsidenten angelegt hatten, wurden von einigen bereist. Brok also Brüssels heimlicher Strippenzieher in Kiew. Er kam dann zurück von seinem Besuch der Maidan-Proteste und hat zu seiner Auffassung dessen, was da passieren soll, zum Besten gegeben. Zitat, wir lieben Demonstrationen der Opposition, wie es sie auch schon bei der Orangenrevolution 2004 gegeben hat. Die Bürgerinnen und Bürger protestieren gegen Manipulationen der Regierung Janukowitsch und wollen verhindern, dass das Angebot der Europäischen Union eines Assoziierungs- und Freihandelsabkommens gegen ihren Willen ausgeschlagen wird. Die Ukraine braucht Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Dem Präsidenten fehlt dazu der Mut, er scheut davor zurück, Russland entgegenzutreten. Den besten Dienst würde er seinem Land erweisen, wenn er jetzt den Weg für Neuwahlen freimachen würde. Vitali Klitschko hat das Zeug, bei der nächsten Wahl, spätestens 2015, Staatspräsident der Ukraine zu werden. Das ist schon ein relativ starkes Stück, was man da im Prinzip ein Land ins Stammbuch schreibt, nämlich der legal gewählte Präsident hat irgendwie zu gehen und ein von Deutschland irgendwie aufgebauter Potentat hat da irgendwie an die Stelle zu treten. Schlussendlich, das wissen alle, trotz eines Abkommens am 20. Februar wurde Janukowitsch unter Gewaltandrohung am 22. Februar aus dem Land gejagt. Es kam zur Bildung einer Übergangsregierung. Und eigentlich könnte man auf dieser Basis ja irgendwie zu der Auffassung kommen, na, das ist ja eigentlich ganz gut gelaufen. Was ich allerdings dann in dieser Phase, ich habe es gestern schon mal angedeutet, relativ bemerkenswert fand, ist, dass es genau in dieser Situation noch während der Maidan-Proteste, also bevor man es geschafft hatte, Janukowitsch loszuwerden, ziemlich gerumpelt hat zwischen Deutschland und den USA. Und dass das eben auch darauf hindeutet, dass Deutschland da keineswegs irgendwie immer im Gleichschritt mit den USA am Gängelband oder sonst irgendwas. Und darauf will ich wenigstens noch ganz kurz eingehen. Dass es das gibt wie innerimperialistische Konflikte, das wurde relativ bekannt und das Telefonat kennen wir natürlich alle an diesem Fuck the EU-Telefonat, das abgehört wurde, ins Internet gestellt wurde, also die Aussage, die etwas despektierliche der Europaleiterin oder Abteilungsleiterin für Europafragen im US-Außenministerium Victoria Nuland. Ein Sturm der Entrüstung im deutschen Blätterwald, aber wenn man sich das Telefonat genau angehört hat, war man auch relativ schnell klar, dass es nicht darum ging, dass sich die Frau im Thron vergriffen hatte, sondern dass aus dem Telefonat vollkommen klar wurde, dass die USA eins absolut nicht vorhaben, nämlich Vitali Klitschko oder einen seiner Bande in die Nähe eines Regierungsamtes einer potenziellen Nachfolgerputschregierung von Janukowitsch kommen zu lassen. Das war der Gegenstand eigentlich, warum man sich da in deutscher Seite so aufgeregt hat. Es gibt ein zweites Telefonat, was abgehört wurde, das leider ein bisschen weniger beachtet wird, was ich aber irgendwie sehr aufschlussreich finde, von Helga Schmid. Helga Schmid ist die wichtigste deutsche Diplomatin im Europäischen Auswärtigen Dienst, also praktisch der EU-Superbehörde für Außen, Militär, Entwicklung und alles, was dazugehört.
Ehemalige Büroleiterin von Joschka Fischer.
Auch das? Von Joschka Fischer. Von
Joschka Fischer.
Und hier übrigens sich abbilden mit Vitali Klitschko eben, von UDA, Jasenjuk von der Vaterlandspartei damals noch und eben auch Oleg Tanjuk von der Svoboda. Also man hat da auch überhaupt keine Berührungsängste, sich mit offen rechtsradikalen Kräften hatte man zu zeigen und diese auch zu hofieren. Nun, Helga Schmid telefoniert mit dem EU-Botschafter in Kiew, Jan Trumbinski, und regt sich in dieser Phase fürchterlich, also noch während der Proteste, über den amerikanischen Verbündeten auf. Ich will euch ihre Tirade nicht vorenthalten. Also Helga Schmid zu Jan Trumbinski. Ich wollte dir nur eine Sache noch vertraulich sagen. Die Amerikaner gehen ein bisschen rum und erzählen, dass wir zu weich sind, was Sanktionen angeht. Was mich sehr ärgert, ist, dass die Amerikaner rumgehen und die EU an den Pranger stellen und sagen, wir wären da zu soft. Ich will dir das nur sagen, dass du vielleicht mit dem amerikanischen Botschafter auch sprichst und ihm sagst, wir sind überhaupt nicht soft. Es ärgert mich, wenn die Presse jetzt berichtet, die EU ist nicht auf der Seite der Freiheit. Es soll hier nicht um ein Wettrennen gehen, aber es ist wirklich sehr unfair, wenn sie das hier verbreiten. Das ist natürlich der Kern dieser Aussage. Es ging natürlich um Wettrennen, wer in der Lage ist, die Post-Janukowitsch-Regierung mit seinen Leuten zu besetzen. Was die USA in der Phase gemacht haben, sie sind überall rumgelaufen und haben gemeint, Guckt euch mal die Deutschen an, die mögen gerade eine vernünftige Politik machen, aber glaubt doch nicht, mit denen ihren Gas irgendwie Abhängigkeit von Russland, mit den Handelskontakten, die werden nie so eine antirussische Politik betreiben, wie wir das irgendwie euch garantieren. Das war so ein bisschen der Hintergrund, also durchaus auch ein machtpolitischer, weil tatsächlich Deutschland ja eine etwas moderatere Position als die USA hat. Das macht sie bestimmt nicht gut, weil natürlich auch relevante Wirtschaftsinteressen, die bei den USA viel weniger vorhanden sind. Schlussendlich in der Übergangsregierung, die dann gebildet wurde, die man eigentlich als Putschregierung bezeichnen musste, klarer Punktsieg für die USA. Uda hatte keinen einzigen Ministerposten, dafür aber substanzielle Beteiligung und Belohnung der faschistischen Kräfte. Führt jetzt nicht auf, irgendwie die einzelnen Stellen da drin, aber es ist schon bemerkenswert, dass natürlich Deutschland diese Übergangsregierung dann anerkannt hat. Die wesentlichen Schaltstellen aber, Premierminister etc., wurden von Timoschenko-Leuten aus der Vaterlandspartei besetzt und damit irgendwie natürlich von den USA. Ich glaube, ich muss langsam zum Ende kommen. Noch ein bisschen, wie aktuelle Entwicklungen dann weitergingen. Wir alle wissen, dass dann die Eskalation natürlich nochmal einen Sprung nahm mit der Aufnahme der Krim oder wie man es bezeichnen soll, am 18. März 2014. Die ich zumindest mal als rechtlich fragwürdig tatsächlich bezeichnen würde. 30. April 2014, ich habe es mal in einem Artikel vom IWF zum Maidan, zum IWF, also der Staat Ukraine ist natürlich immer noch pleite, hat sich dann wieder an den IWF gewandt, weil Russland natürlich im Traum nicht mehr dran denkt, die Staatsanleihen jetzt noch aufzukaufen. Und es ist passiert, was eigentlich auch klar war, Ukraine hat ein rigoroses Sparprogramm irgendwie auferlegt gekriegt, wo die einzige Ausnahme der Rüstungshaushalt ist. Also die beschlossene Erhöhung von Renten und Mindestlohn, die erbärmlich niedrig in einem wirklich sehr, sehr armen Land ist, wurde zurückgenommen oder musste auf Drängen vom IWF zurückgenommen werden. Kürzung des Staatshaushaltes um 17%, Entlassung von 24.000 Beamten, Erhöhung der Endverbraucherpreise für Gas und Fernwärme um 46% bzw. 40% im Jahr 2014. 2015 gehen die Preise nochmal 40% hoch, bis 2018 jährlich nochmal um 20%. Und das in einem Land, wo die Leute eh schon am Rande der Existenz oder drunter leben. Dann in der Eskalation, denke ich, überhaupt nicht zu unterschätzen, ist, was in Odessa irgendwie stattfand, im Gewerkschaftshaus, die Ermordung von mindestens 46 Menschen durch faschistische Banden. Auch in der Wahrnehmung dessen, was das in der Ostukraine angerichtet hat, und zu sagen, wir können unter den Umständen gehen überhaupt nichts mehr. War einfach ein absolutes Fanal. 25. Mai kommt es dann zu Wahlen, wo aber im Osten der Ukraine kaum gewählt wurde. Und ursprünglich wollte Vitali Klitschko diese Niederlage und die Bundesregierung nicht hinnehmen, deswegen hatte man vor, zur Wahl anzutreten, Klitschko. Dann musste er sich aber der Realität stellen, dass seine Umfragewerte zwischen 3% und 4% schwankten. Und er hat dann entschieden, oder er oder die Konrad-Adenauer-Stiftung, wir wissen es nicht, seinen Hut komplett hinter Petro Poroschenko zu werfen, der nämlich über keinerlei Parteiapparat verfügt hatte und den hat sozusagen da Vitali Klitschko / Konrad-Adenauer-Stiftung an den Start gebracht. Wie symbolhaft dieses Bündnis und sozusagen Deutschland da versucht hat und irgendwie Klitschko sich wieder von der Seite von diesem Rückschlag Interimsregierung zu erholen, zeigt, das war der erste Auftritt, die sind nach der Wahl Poroschenkos am 25. Mai sofort zusammen auf die Bühne getreten und haben damit sozusagen das neue Bündnis Klitschko-Poroschenko besiegelt. Die schönste Zusammenfassung dessen, wie das zu bewerten war, hat die Sächsische Zeitung unfreiwillig klar, glaube ich, formuliert. Gemeinsam mit seinen Verbündeten, dem Präsidenten Petro Poroschenko, bildet der 2-Meter-Hühne ein schlagkräftiges Duo. Schlagkräftiges Duo. Beobachter trauen dem einzigen Sportstar nach seinem überzeugenden Erfolg in der ukrainischen Hauptstadt eine glanzvolle Zukunft und noch höhere politische Ämter zu, zumal Oligarch Poroschenko derzeit eher als Übergangsfigur gilt. Was jetzt noch passiert ist, 27. Juni dann die endgültige Unterzeichnung des Assoziationsabkommens mit der Europäischen Union, nochmalige Eskalation durch den Abschuss von MH17, 5. September Waffenstillstand, der aber extrem brüchig ist und interessanterweise eben dann am 26.10. waren ja noch die Wahlen in der Ukraine, also die Parlamentswahlen, und da ist Vitali Klitschko der Spitzenkandidat des Blocks Poroschenko dann gewesen und man hatte sich eigentlich erhofft, dass man aus den Wahlen als Sieger hervorgeht, aber offensichtlich haben die USA einen guten Job vor Ort gemacht, nämlich nachdem man eigentlich lange als klarer Sieger irgendwie aussah, hat man jetzt doch durch die Abspaltung von, irgendwie von der Vaterlandspartei, die jetzt von Jasenjuk geleitet wird, wieder einen US-Klienten, da, wenn auch eine knappe Niederlage erlitten, also Jasenjuks Volksfront, die starke Teile der kämpfenden Truppen integriert hat und Rechtsradikale, hat 22,16%, der Block Poroschenko mit Klitschko als Spitzenkandidat 21,83%. Und letzte Bemerkung meinerseits, ich habe die große Befürchtung, dass jetzt mit Vollzug dieser Wahlen, mit Installierung auch wieder von Jasenjuk, mit allem dem, was wir gerade wieder an Anlauf irgendwie hören, von irgendwelchen Panzern, die über irgendwelche Grenzen anscheinend rollen, etc., dass wir eigentlich relativ kurz vor einer neuen Offensive stehen. Es wird abzuwarten sein, ob das so passiert, aber ich glaube tatsächlich, dass wir darauf auch als Friedensbewegung dieses Mal endgültig und stärker reagieren sollten, als wir das letzte Mal in der Lage waren. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine Aufgabe hier irgendwie, dass wir da eine Präsenz zeigen. So, jetzt habe ich eh relativ lang geredet, aber der Bogen war auch relativ weit zu spannen. Ich hoffe, dass es noch ein paar Nachfragen gibt. Ich danke euch.